Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 210. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 22. Mai, wollen wir über das Heimspiel gegen Fürth im Detail sprechen und natürlich schauen wir auf den 34. Spieltag. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse,
Berger
und Lars.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön.
Moin, moin,
moin, moin Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Wir sprechen wie immer zu Beginn über die restlichen Spiele des 33. Spieltages und gratulieren an dieser Stelle dem SV Darmstadt 98 zum verdienten Aufstieg in die erste Bundesliga. Die Lilien haben es geschafft und der SV Sandhausen leider nicht, denn dieser steht nach seiner Niederlage gegen Heidenheim als Absteiger fest.
Ja, bei den anderen Ergebnissen habe ich tatsächlich eigentlich fast nur auf das Heidenheim gegen Sandhausen-Ergebnis geguckt, bin ich ehrlich. Klar, Arminia Bielefeld gegen Paderborn hat man auch noch drauf geschaut. Da haben wir mit ein paar Leuten im Old McDonald die Konferenz geguckt. Die begrüße an dieser Stelle an alle, die sich angesprochen fühlen. Ja, das war für mich das andere Spiel, worauf ich geachtet habe. Da hat Heidenheim dann leider das 1-0 gemacht, obwohl sie tatsächlich sich nicht so leicht getan haben, wie einige das vielleicht erwartet haben. Ja, und Bielefeld und Paderborn spielen 2-2. Und ja, Regensburg gewinnt gegen Braunschweig, ist aber aufgrund der Tordifferenz eigentlich auch schon fast abgestiegen. Oder ist eigentlich abgestiegen.
Ja, dem ist nichts viel hinzufügen. Es war interessant, was Sandhausen und Heidenheim machen. Aus unserer Sicht war das ja eigentlich das einzige Spiel, was sonst interessant war. Unten wird es für Bielefeld noch ins Finale gehen. Vielleicht können die Braunschweig oder Nürnberg mit unten in die Relais schießen, wenn die gewinnen. Aber das ist unten auch mehr oder weniger entschieden. Und es zählen nur die letzten Sprints auf den dritten Platz oben und unten.
Ja, und alles, was rundherum noch so passiert ist, ist dann jetzt tatsächlich so ein bisschen schon ein Vorbote auf die letzten Spiele da, wo es dann um nicht mehr so viel geht. Da geht dann ein Spiel mal 3-4 aus. Da spielt am Sonntag Düsseldorf gegen 96 3-3. Beide Spiele, die ich tatsächlich nicht gesehen habe, aber es sind schon Ergebnisse, die so ein bisschen aus der Reihe fallen. Und das ist ja dann gar nicht so unüblich, dass es so zum Saisonende hin, gerade in Spielen, wo nicht mehr der ganz, ganz große Druck auf dem Kessel ist für beide Mannschaften, dass es da mal ein bisschen wilder einhergeht. Ansonsten habt ihr alles gesagt. Obenrum ist Gott sei Dank aus HSV-Sicht noch für Spannung gesorgt und auch unten mit Arminia Bielefeld, die noch einen Funken Resthoffnung haben, sicherlich die Klasse zu halten, wird es noch spannend nächste Woche.
Ja, da schauen wir am Ende der Folge dann nochmal drauf. Erstmal können wir sagen, dass der HSV auf jeden Fall nicht mehr aus der Reihe fallen wird, weil der dritte Platz ist sicher. Und das durch dieses 2-1 zu Hause gegen Greuther Fürth am Samstagabend. Und da wollen wir in die Analyse starten. Nach 14 Spielen in Folge mit veränderter Startelf konnte Tim Walter diesmal die gleiche Anfangsformation aufs Feld schicken. Musste also nichts verändern, war nicht gezwungen, tat es nicht, hat auch taktisch das 4-2-3-1 beibehalten. Und ja, irgendwie gab es auch keinen Grund zum Wechsel, muss man auch ehrlich sein, wenn man das Spiel gegen Regensburg gesehen hat. Erwartet haben wir einen stressigen, unangenehmen Gegner aufgrund der bekannten Spielweise der Fürther unter Alex Zorniger. Wir wurden auch nicht enttäuscht. Am Ende brannte der Volkspark, die drei Punkte blieben in Hamburg. Das analysieren wir jetzt wie gewohnt im Detail und starten mit der ersten Halbzeit.
Den stressigen, unangenehmen Gegner haben wir bekommen. In Phasen, sag ich mal. In der ersten Viertelstunde, ich gucke mal auf meine Notizen, es gibt keine. Tatsächlich ist fast nichts passiert. Es ist wirklich, die Mannschaften haben sich neutralisiert, standen beide auf sicher. Der HSV konnte keine wirklichen Offensivaktionen starten, Greuther führt auch nicht. In der 8. Minute gab es eine Aktion, wo man ein bisschen diskutieren konnte, ob das nicht vielleicht ein Elfmeter ist, aber na, wenn du den gibst, dann gibt es nachher im Spiel 10 Elfmeter, das kannst du eigentlich auch nicht machen. Von daher ist das schon korrekt so, dass es da an Dompe nicht gepfiffen wird. Und ja, ansonsten habe ich tatsächlich in meinen Notizen nichts anderes stehen, außer dass sich die beiden Mannschaften neutralisiert haben. In der Anfangsviertelstunde auf jeden Fall.
Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Ein bisschen Ballbesitz beim HSV am Anfang, danach kam Fürth. Und ja, spielte dann auch mehr und mehr, glaube ich, das, was wir von Fürth erwartet haben und auch zu, und was auch klar war und stresste den HSV. Und ich fand es sehr interessant, wie der HSV sich dann angepasst hat auf das Spiel von Fürth. Das war insbesondere Richtung Mitte der ersten Halbzeit für mich sehr deutlich, denn es gab da keine richtigen Ballbesitzphasen mehr vom HSV. Stattdessen versuchte unsere Mannschaft mehr und mehr, Fürth mit eigenen Mitteln zu schlagen. Der Ballbesitz war dem HSV egal. So zwischen der 15. und 30. Minute hatte der HSV 36% Ballbesitz. Das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was wir gewohnt sind. Und der HSV stand aber dafür sehr kompakt und warf sich intensiv diesem Fürther Pressing gegenüber und setzte auf ein schnelles Umstaltspiel. Jetzt kann man sagen, gut, klar, Fürth hatte die erste sehr gute Chance, als sie in den Strafraum eindringen konnten. Aber im Gegenzug hatte der HSV den ersten richtigen Geniestreich, da auch wieder initial mit einem langen Ball von Reis aus der Abwehr auf Jatta. Der Fürth von Fürth nicht so gut verteidigt, ja, und dann kommt Miro Muheim und überlegt sich, wenn ich letzte Woche schon einer der Helden war, dann diese Woche erst recht und haut dieses Traumtor rein, wo ich mir noch nicht sicher bin, obwohl natürlich in der Wiederholung kann man klar sehen, er will den da aufs Tor schießen, aber es sah im Stadion aus wie eine verunglückte Flanke, die sich legendär in Giebel senkt, aber ein Traumtor und Miro ist es von Herzen gegönnt, dass er jetzt zum Ende der Saison nach den Wochen der Kritik so aufblüht.
Wir waren dann ja wirklich mit dem 1:0 so im Spiel, dass wir nicht nur aus dieser Situation heraus so ein bisschen Oberwasser bekommen haben. Und damit meine ich noch nicht mal, dass wir deutlich die schwächere Mannschaft vor dem Gegentor waren. Aber wir haben nach unserem Führungstreffer ja in der 32., 33. Minute eigentlich die große Chance, auch direkt nachzulegen. Da war es die Gelegenheit, wo Glatzel Dompe wunderschön freispielt. Das wäre tatsächlich, muss ich ganz offen sagen, sicherlich sehr, sehr schmeichelhaft gewesen, eine Zwei-Tore-Führung im Laufe der ersten Halbzeit in diesem Spiel für eine Mannschaft zu sehen. Aber es wäre natürlich richtiges Beruhigungsding erstmal gewesen. So blieb das Spiel eigentlich auch nach unserem Führungstreffer sehr ausgeglichen und wenig ereignisreich. Was mir zum Ende der ersten Halbzeit tatsächlich ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben hat, war Ludovit Reis, der relativ früh im Spiel sich eine gelbe Karte abgeholt hat und der für mich, und ich habe das Spiel ausnahmsweise auch mal aus dem Stadion gesehen, wirklich auf der Rasierklinge getanzt hat, im Hinblick auf eine mögliche zweite Verwarnung und damit einen Platzverweis. Ohne jetzt vorzugreifen, der Auswechslung, die dann ja folgte in der Pause, hätte ich ihn aus dem Live-Erlebnis des Spiels tatsächlich noch vor dem Halbzeitpfiff ausgewechselt, weil das für mich ein Stück zu sehr drüber war. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass hier sozusagen der Spieler weiß, okay, alles klar, ich kann damit umgehen. Wir haben das schon in der Vergangenheit gehabt, dass Jonas David mal mit Gelb verwarnt eine komplette zweite Halbzeit ein tolles Spiel gemacht hat, wo man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, hier droht jetzt ein Ungemach oder ein Platzverweis. Das ging mir bei Ludo leider ein bisschen anders. Aber er ist ja mit der Mannschaft in die Kabine gegangen, das Spiel ist zur Halbzeit gegangen und so würde ich dann sagen, Nando, du hast das Wort Geniestreich benutzt eben im Hinblick auf das Tor von Miro Muheim. Dieser Geniestreich machte dann den Unterschied. Und wenn man dann schaut, dass da die unterliegenden Parameter für die erste Halbzeit 0,4 zu 0,5 XG auf der Uhr haben, ist es das Beste, was uns passieren konnte, dass wir damit 1:0 führen.
Es war halt, das hört man ja auch an euren Analysen, das war halt ein ereignisarmes Spiel. Es ist ja nicht vieles passiert. Ihr habt auch die relevanten Statistiken auch hervorgerufen, die ich auch nennen möchte. Also das war halt, es waren wenige Chancen, war ungewohnt wenig Ballbesitz für den HSV. Und dennoch hatte ich das Gefühl, ich habe das Spiel Real Life gesehen. Für mich war das dann auch, wo ich glaube auch, das war mit dem Wissen, dass wir das Spiel gewonnen haben. Auch dieses Fürth wird nicht wirklich gefährlich, wir aber auch nicht, aber wir sind 1:0 vorne, wir machen das Ding irgendwie schon. Und ich muss gestehen, ich finde, die Mannschaft strahlt aus meiner Sicht irgendwie auch eine Ruhe aus, während sie nicht im Ballbesitz sind. Und das, finde ich, ist eine neue Dimension, die ich von Tim Walter eigentlich nicht so erwartet habe. Aber ich muss gestehen, ich weiß, kleine Sample Size jetzt mit Fürth, aber ich muss gestehen, also auch gegen Regensburg, wo wir den Ball überlassen haben, muss ich sagen, es passt irgendwie, dass die Mannschaft auch defensiv relativ geordnet und gut steht und die Räume dicht macht.
Ja, bin ich bei euch. Also defensiv war der jetzt, Fürth wirkt da eigentlich gefährlich und der HSV hat die eine Nicht-Chance genutzt, die er quasi gehabt hat. Du hast gesagt, 2-0-Führung wäre ein bisschen schmeichelhaft gewesen, aber eine 1-0-Führung geht schon okay. Also es hätte auch nur 0-0 in die Pause gehen können, aber dann entscheidet halt am Ende dieser Geniestreich von Muheim, ne? Und der ist nach der Kritik von uns und von vielen anderen Fans tatsächlich jetzt so richtig irgendwie beflügelt. Und das freut mich auch tatsächlich.
Ja, also grundsätzlich denke ich auch, dass das Spiel im Stadion lebte einfach von der Spannung. Und optisch war es auch kein fußballerischer Leckerbissen. Aber mir hat die kämpferische Einstellung des HSV, insbesondere in Rückwärtsbewegung, sehr gut gefallen. Und das war gegen den Stil der Fürther aus meiner Sicht auch das richtige Mittel in der ersten Halbzeit.
Ja, und dazu kam, du hast ja eingangs gesagt, Nando, dass wir wieder im 4-2-3-1-System nominell mal auf den Platz gegangen sind. Wenn man sich anguckt, wie die taktischen Positionierungen sich dann tatsächlich auf dem Feld dargestellt haben, war es ja wirklich aber eher so wieder, dass Jonas Meffert den Abfangjäger vor unserer Abwehr gegeben hat und Ludovic Reis eben nicht einen zweiten Sechser neben ihm, sondern eher tendenziell vor ihm gespielt hat. Mit Sonny Kittel dann wieder noch eine Position weiter vorne, also im Zehnerraum tatsächlich. Das hat mir auch gut gefallen, weil es im Grunde genommen dazu geführt hat, dass Greuther Fürth nirgendwo auf dem Feld trotz ihres vielen Ballbesitzes viel Raum hatte. Also es war immer dort, wo Fürth den Ball hat, war es eng. Das zeigt sich dann in wenigen längeren Ballbesitzpassagen, relativ vielen direkten Duellen. Und von daher haben wir insbesondere in den Szenen, in denen wir den Ball nicht aktiv selber hatten, also eigentlich untypisch für uns, die Spielsituation, wie ich finde, taktisch auf dem Feld sehr gut gematcht und zwar untypisch für uns agiert, aber auf jeden Fall so, dass wir einen Gegner hier nicht wirklich haben zur Entfaltung kommen lassen.
So ist es. Und dann gehen wir rein in die zweite Halbzeit, bei der eben, wie eben angesprochen, Ludovic Reis in der Kabine blieb, aufgrund seiner fünften gelben Karte und der Vorbelastung, also die fünfte gelbe Karte fürs nächste Spiel, aber seiner doch eher gelb-roten Gefahr. Für ihn kam dann Benes in die Partie. Man könnte eigentlich fast sagen, die zweite Halbzeit glich optisch schon sehr der ersten, aber es gab noch ein paar Highlights positiver wie negativer Art. 2 Tore, 2 Platzverweise und ein bestandener Stresstest und ja, dann sprechen wir mal darüber, was in der zweiten Halbzeit im Detail so analytisch erwähnenswert ist.
Ich habe jetzt in der Nachbetrachtung des Spiels, ich habe mir das auch zumindest in großen Teilen Relive nochmal angeschaut, auch eine Aussage oder eine Stimme in der Presse von Jonas Meffert nach dem Spiel aus dem Interview gelesen, der gesagt hat, dass Tim Walter in der Kabine ganz explizit darauf gedrängt hat, was, ne, beziehungsweise darauf hingearbeitet hat, dass unsere Grundausrichtung auf dem Platz durchaus in der zweiten Halbzeit tiefer ist, dass wir tiefer stehen und dem Gegner den Ball noch häufiger überlassen und geben. Und jetzt haben wir mit Laszlo Benes zu Beginn der zweiten Halbzeit eben einen Spieler, der für Ludovic Reis in die Partie gekommen ist, der aber auch deutlich hinter Sonny Kittel agiert hat, also nicht auch den Achter- oder den Spielgestalterraum in der Offensive verkörpert hat auf dem Feld, sondern eben auch Teil dieser, ja, wie soll ich jetzt sagen, etwas defensiveren Grundordnung, so habe ich das auch wahrgenommen nach der Halbzeit, war. Und offensiv zu Beginn der zweiten Halbzeit kam vom HSV ja wenig, ja, bisweilen könnte man auch sagen nichts. Bei Fürth war das so, dass ich das Gefühl hatte, die waren weiterhin wirklich top konzentriert, ein unangenehmer, giftiger Gegner. Und gerade nach dem Seitenwechsel waren sie für mich auch noch mal wieder einen Zacken besser im Spiel. Da hat mir vor allen Dingen Julian Green gut gefallen, der immer wieder auch aus der Tiefe sozusagen in der Spieleröffnung Dreh- und Angelpunkt war und daraus wirklich Initiator einer ganzen Menge vielversprechender Verlagerungen und Situationen, die Fürth potenziell in gefährliche Räume kommen haben lassen. Da war auch das ein oder andere dabei, was zwingender in Richtung unseres Kastens ging. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, so nach einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, dass leider Greuther Fürth dem Ausgleich näher war, als wir dem 2:0.
Dem würde ich sogar zustimmen, dass das am Anfang der zweiten Halbzeit so war. Aber dann hat sich ein Stück weit das Blatt für mich gewendet. Denn ab der 60. Minute, zumindest aus meiner Sicht, sprechen wir über die beste Phase des HSV in diesem Spiel. Das war so das erste Mal seit den Anfangsminuten, dass der HSV wieder die auch optisch erkennbare Spielkontrolle hatte. Der Ballbesitz war da auch wieder ausgeglichen, aber der HSV hatte hier jetzt die klare Dominanz in der Zweikampfführung und dadurch eben auch viele Balleroberungen, die das Umschaltspiel deutlich vereinfacht haben. Der Spielzug über unsere rechte Seite, initiiert von Haier, abgeschlossen durch Kittel, da eine 61. Minute war so der erste Fingerzeig, wie es gehen kann, wenn der HSV anfängt, etwas fokussierter auch die Balleroberung zu nutzen. Ja, und dann hatten wir erneut einen magischen Moment im Volkspark, denn was Kittel da macht, das ist einfach schlichtweg überragend, dieser Pass mit der Hacke. Das ist dann eben die Qualität eines Sonny Kittel, der denkt über solche Pässe nicht nach. Das ist sein Instinkt, das ist sein Können und seine Qualität. Und dann gelingt dieser Pass, der nur so in der, auch mitten in der Bewegung von Glatzel, nur so schnell möglich war. Er konnte den Ball nicht annehmen, der musste direkt durchgesteckt werden. Gelingt, Glatzel holt den Elfmeter raus. Fantastischer Konter. Und es hätte halt nach Vorarbeit von Dompe in der 74. auch schon 3:0 stehen können. Denn für mich war Fürth jetzt merklich angeschlagen. Sie kam mit ihrem Spiel nicht wirklich zu irgendwelchen gefährlichen Szenen. Und der HSV schlägt das zweite Mal zu, hat die Chance, das dritte Mal zuzuschlagen. Und eigentlich hatte Fürth dann zu diesem Zeitpunkt aus meiner Sicht auch keinen Zugriff mehr auf das Spiel.
Ja, ich fand die Endphase etwas seltsam. Du hast es gesagt, der Fürth hatte nicht wirklich Zugriff auf das Spiel, hat aber dann plötzlich durch irgendwie eine Aktion doch noch das 2:1 gemacht. Das zeigt, dass die HSV-Abwehr halt zu null liegt uns nicht. Das ist leider so. Da müssen wir uns, glaube ich, mittlerweile dran gewöhnen. Ich fand Fürth jetzt in der Anfang, klar, man hat diesen typischen HSV-Gedanken gehabt, oh nein, jetzt vergeigen wir das wieder durch das 2:1. Aber ich fand Fürth jetzt auch nicht wirklich unfassbar gefährlich nach diesem 2:1. Und vor dem 2:1 hatte ich auch nicht das Gefühl, oh, jetzt fällt das 2:1. Also für mich fiel das Tor so ein bisschen aus dem Nichts. Auch wenn man irgendwie im Kicker-Ticker gelesen hat, ja, das war ein logischer Treffer und sowas. Ja, Green hat ein gutes Spiel gemacht. Der hat ja quasi die Vorlage auf Petkoff gegeben, der dann mit so ein bisschen Glück sich da durchsetzt und den einschiebt. War unnötiges Gegentor. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, oh, hochverdient fand ich diesen Treffer jetzt nicht. Also, pff, ja. Und vor allem hätte ja auch, leider ist es nicht passiert, hätte ja auch das 3:0 fallen können, wenn Robert Glatzel diesen geilen Chipball da nicht an Pfosten setzt, sondern ins Tor. Das war richtig schön, wie er den da reinmachen wollte. Wenn der drin gewesen wäre, wäre das ein Weltklasse-Tor gewesen. Hat leider nicht funktioniert. Ja, am Ende wurde es dann nochmal wild, weil Pagliarotta sich leider eine ziemlich unnütze gelb-rote Karte innerhalb von 2 Minuten abholt. Da sind so ein bisschen, glaube ich, die Pferde mit ihm durchgegangen. Das war nicht sonderlich klug, leider, muss man so sagen. Und am Ende dann auch nochmal eine rote Karte für Dixon Abiyama, die auch für mich aus dem Stadion ganz klar mindestens gelb, dunkelgelb, wenn nicht sogar rot, und ja, kann man definitiv rot für geben. Und für mich war da dann ordentlich Frust am Ende bei. Also das hat man richtig gesehen, dass das Fürth frustriert war, da doch nichts mehr zu holen, und dann hat halt Abiyama nochmal ordentlich zugelangt und dann gab es halt auch zu Recht rot. Also so finde ich, kann man die Endphase ganz gut zusammenfassen. Also Fürth hat noch ein bisschen was nach vorne geworfen, war jetzt aber nicht so, dass man jetzt Angst und Bange haben musste als HSV.
Also ich fand gefühlt so die zweite Halbzeit, es war eigentlich kein wirklich gutes Spiel aus meiner Sicht. Es ist wenig passiert, wenig Chancen. Es hat sich alles so irgendwie so im Mittelfeld abgespielt. Klar mehr Druck von Fürth. Fürth war, kommt vielleicht auch davon und denkt, ey, wir haben hier das keinen Punkt geholt, aber insgesamt kein gutes Spiel. Dass die rote Karte von Bakker oder zwei gelbe, die er sich da abholt, einfach dumm. Aber ja, ist gelaufen und wir haben 3 Punkte geholt auf einen, aus meiner Sicht, keinen besonders guten Tag, aber es ist halt es sind halt 3 Punkte, die kann uns jetzt keiner nehmen, egal was jetzt Sonntag noch passiert, aber insgesamt war das aus meiner Sicht nicht wirklich ein dolles Spiel.
Das war kein typisches Spiel des HSV. Weniger Ballbesitz als der Gegner, kaum lange Ballbesitzphasen, aber dafür haben wir einen HSV gesehen, der sich dem Gegner angepasst hat und mit anderen Mitteln die Wege zum Erfolg gesucht und auch gefunden hat und eben auch die Gangart des Gegners angenommen hat. Wie sehr stellt euch ein optisch vielleicht nicht ganz so ansprechendes Spiel unter diesen Gesichtspunkten zufrieden?
Also ich muss gestehen, ich habe es ja eben als so einen eher schwachen Auftritt gemacht, weil ich auch dieses auf diesen Ballbesitz Fußball, wo wir dominant und den Mut haben, mit Ball zu spielen, das finde ich, gefällt mir besser. Dennoch muss ich auch sagen, man muss auch Respekt davor haben, dass man defensiv in einer gut strukturierten Abwehr auch eine gute Leistung liefern kann. Siehe AS Roma gegen Leverkusen, es ist auch funktioniert. Und ich will das jetzt nicht so defensiv machen wie jetzt Mourinho, aber es hat halt auch aus meiner Sicht irgendwie, und das ist so ein bisschen mein persönliches Gefühl, dass wir einen Tim Walter sehen, der sich gerade aus meiner Sicht her darauf auch einstellt, dass wir eventuell in einer Relegation gegen einen guten Erstligist spielen werden und dann vielleicht auch dadurch akzeptieren müssen, dass wir weniger mit Ball agieren müssen oder können und eventuell auch defensiv besser stehen müssen. Das war für mich so ein bisschen, hatte es den Geschmack danach, dass man gesagt hat, gut, wir bereiten uns vielleicht auch mal ein bisschen weitsichtig vor, damit wir auch taktisch klug in eine Relegation eingehen können.
Optisch, spielerisch will man natürlich diesen Walter-Ball sehen, wenn er dann funktioniert. Aber ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass mir Walter manchmal zu offensiv spielt. Und er hat ja genau das getan, was ich erwartet habe. Er hat sein Spiel angepasst. Und ich glaube tatsächlich, Bürger hat da recht. Ich glaube, es ist jetzt schon so ein bisschen Spielpraxistraining für die Relegation, weil das genau dieses Spiel wird auf uns zukommen. Wir werden gegen den Bundesligisten nicht komplett so spielen können, wie wir sonst spielen. Und das macht mir echt Hoffnung, dass Tim Walter da vielleicht doch nicht ganz so renitent ist, wie ich befürchtet habe. Und tatsächlich haben wir auch letzte Folge darüber gesprochen, dass ja Greuther Fürth eine Mannschaft unter Zorniger ist, die gerne den Ball abgeben möchte und sehen will, was der Gegner damit macht. Und ich finde es gerade spannend, dass in diesem Spiel, wo der HSV eigentlich die typische Mannschaft ist, die da normalerweise 95% Ballbesitz hätte haben müssen, dass genau in diesem Spiel Walter sagt, nee, dann macht ihr mal, ihr habt den Ball nicht so gerne, dann zeigt mal, was ihr mit dem Ball könnt. Und das hat, glaube ich, dem HSV ein bisschen in die Karten gespielt und Greuther Fürth so ein bisschen auch aus dem Spiel genommen. Und das sieht am Ende vielleicht nicht ganz so attraktiv aus, aber ist am Ende dann effektiv, ne? Weil man genau das mit dem Gegner macht, was er nicht mag.
Ja, auf die Frage, bin ich mit diesem Auftritt zufrieden, ist zuallererst mal 33. Spieltag die Prämissen, die auf dem Tisch lagen, nämlich Heidenheim hat gewonnen, von hinten droht im Zweifel durch St. Pauli noch Ungemach, Düsseldorf spielte noch am Folgetag. Da ist das Ergebnis, die 3 Punkte, zuallererst mal das, was mein Grundbedürfnis befriedigt hat. Alles, was darüber hinauskam, was spielerisch auf dem Platz passiert ist, Lasse, da nimmst du mir die Worte aus dem Mund. Wir haben letzte Woche in der Vorbesprechung, die dann, muss man sagen, maximal schlecht gealtert ist, eigentlich von Zorniger als dem fußballerischen Gegenentwurf zum Walterball, also Zorniger Ball versus Walterball gesprochen, genau das, was du gerade sagst. Davon war in diesem Spiel nichts zu sehen und das lag nicht daran, dass Alexander Zorniger sich neu erfunden hat, sondern dass eben Tim Walter und damit der HSV von seiner üblichen und auch zu erwartenden Grundordnung oder Grundidee ein Stück weit abgekehrt ist und damit unsere Erwartungen widerlegt hat. Höhere Anzahl längerer Pässe von Beginn an im Spiel, als wir sie sonst gesehen haben. Die ganze Spielanlage, man hat Fürth eben nicht diesen Gefallen tun wollen, mit langen Ballbesitzphasen in Situationen zu kommen, in denen sie eben ihren Überfallfußball so spielen können. Und das gefällt mir auch gut, Lasse. Und das ist exakt das, was du sagst. Denn wir haben ja sonst, man pendelt ja gedanklich immer so der Walterball als das maximale Fußballerische und dann wir haben immer mal ein paar Wochen kommt hier Markus Gisdol um die Ecke und als das Damoklesschwert des Antifußballs so, aber es ist ja nicht immer nur schwarz oder weiß. Die Dosis macht das Gift, mit allem. Und hier haben wir tatsächlich ein bisschen eine Abkehr genommen von nur klein-klein, nur Ballbesitz, nur spielerisch alles lösen, sondern haben so ein Stück weit damit sicherlich den Gegner auch überrascht. Und es war wahnsinnig wichtig, dass wir das so gemacht haben, um dieses Spiel zu gewinnen. Und dann, und da komme ich zum Ausgang zurück, stimmt mich das doch sehr zufrieden und sehr glücklich, wenn ich sehe, dass hier ein Matchplan auf dem Platz umgesetzt wurde und der damit am Ende des Tages zum Erfolg geführt hat.
Da würde ich mich euch beiden komplett anschließen. Also sowohl Bürger mit der Idee, sich auf die Relegation vorzubereiten, weitsichtig zu denken, aber auch das, was Lasse und jetzt Lars auch nochmal bestätigt hat. Ich bin nämlich auch wirklich unglaublich zufrieden, denn die Mannschaft hat einmal mehr gezeigt, zusammen mit dem Trainer, dass der Werkzeugkasten eben mehr beinhaltet als nur Ballbesitz und Kurzpass. Und dass die Mannschaft, und das war für mich dann so ein Punkt, bereit ist am Ende der Saison, wo man müde ist, wo vielleicht auch die Körner fehlen, unattraktiven Fußball zu arbeiten, sich in die Defensivarbeit zu stürzen. Das hat mir imponiert und das zeigen eben auch die berühmt-berüchtigten unterliegenden Parameter. Weniger Ballbesitz, weniger Torschüsse, aber Fürth hatte eben, um das nochmal zu unterstreichen, was ihr gesagt habt, laut eben dem Y-Scout-Report 2 Konter, der HSV 6. Das sind komplett umgekehrte Vorzeichen. Das hatte nichts mit dem zu tun, was man hätte erwarten können. Also kommt die Stärke von Fürth nicht zum Tragen, denn das wurde vom HSV geschlossen. Auch dieses dumme Gegentor immer in Überzahl verteidigt. Darüber freue ich mich sehr. Und wenn man den Stresstest dann so cool besteht und dreckige Siege schmecken einfach am Saisonende richtig süß.
Eine Frage habe ich dazu noch. Meint ihr, das war extra? Ich muss jetzt einfach so fragen. Vielleicht reden wir uns das auch alles auch so ein bisschen schön und sagen, oh, das hat Walter geil gemacht, ausgecoacht und so. Aber vielleicht war das auch gar nicht extra. Glaubt ihr, das war extra? Ich glaube ja. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, nö, das war einfach schlecht und ihr redet euch das schön.
Ich glaube total, dass das extra war. Also das sieht man, finde ich, daran, wie wir insbesondere, Lasse, du hast gesagt, in der Anfangsviertelstunde sei nicht viel passiert. Ganz zu Beginn des Spiels. Das war eine von unserem Spielaufbau, von unserer Spielanlage atypische erste Viertelstunde des HSV. Sie wirkte aber nicht so, dass da plötzlich aus der Not heraus lange Bälle geschlagen worden sind, beispielsweise. Sondern das war der Matchplan, mit dem die Mannschaft auf den Platz gegangen ist. Dazu die Positionierung von Meffert und Reis. Und zusätzlich noch die Aussage von Jonas Meffert nach dem Spiel, das ganz bewusst in der Pause noch mal wieder auf die defensivere Grundausrichtung Wert gelegt wurde in der Kabine. Für mich kann das in der Konstellation dann eben kein Zufall sein, sondern ein Matchplan.
Für mich auch, da habe ich nichts hinzuzufügen. Bürger, du als Trainer?
Meine Frage geht eher so an euch. Was wäre euch jetzt lieber? Jetzt gehen wir mal von dem höchstwahrscheinlichen Szenarien aus, dass wir eine Relegation spielen werden. Was ist euch da lieber? Dass defensiv orientiert gut stehen oder offensiv Walter Ball? Ergebnis ist ist noch unbekannt. Was würdet ihr lieber in einer Relegation als Taktik benutzen? Unabhängig vom Gegner.
Da kann ich eine ganz simple Antwort geben. Die Taktik, die das uns dazu bringt, die Relegation am Ende für uns zu entscheiden. Und es ist mir in einem solchen K.O.-Moment in der Relegation oder am letzten Spieltag vollkommen egal, was der HSV optisch anbietet, wenn er am Ende die Mannschaft ist, die ein Tor mehr schießt und damit dieses K.O.-Spiel besteht. Und deswegen freue ich mich darüber, dass ich gegen Fürth gesehen habe, dass unsere Mannschaft sehr wohl auch anders spielen kann als das, was der Gegner vielleicht vermutet.
Aber mit welcher Ausgangslage siehst du unsere Chance größer?
Darüber soll sich der hochbezahlte Trainer und seine Scouts den Kopf nicht glauben. Nein, okay. Dann ganz kurz noch dazu. Ich weiß, dass Lasse und Lars auch was dazu sagen wollen, aber wenn du mich schon direkt ansprichst, das kommt auf den Gegner an. Ich glaube, es gibt in der Relegation, und jetzt will ich nicht zu weit vorausgreifen, einen potenziellen Gegner, mit dem wir mit offensiverem Fußball besser zurechtkommen. Aber es gibt auch Gegner, wo die defensive Variante sinnvoller ist. Und da hoffe ich, dass Tim Walter dann mit der Mannschaft die richtige Entscheidung.
Genau da gehe ich mit. Genau das wäre jetzt auch mein Einwurf gewesen. Wir haben ja nicht jetzt zufällig, weil es der 33. Spieltag war und man sich möglicherweise mal auf eine Relegation vorbereitet, ketzerisch gesprochen, jetzt das mal ausprobiert, sondern es war Ausgangspunkt dafür, dass wir so gespielt haben, wie wir gespielt haben, ist nach meinem in meiner Hoffnung oder nach meiner Interpretation nicht, dass der 33. Spieltag ist, sondern dass der Gegner Greuther Fürth heißt, der eine eigene Fußballphilosophie mitbringt, der wir auf eben diese Art und Weise begegnet sind. Will sagen, auch im Zuge der Vorbereitung auf ein Relegationsspiel kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, wir spielen jetzt mal erstmal pauschal defensiv, weil wir spielen gegen Bundesligisten, sondern auch das wird am Gegner festgemacht. Und dazu kommt noch ein zweiter Faktor, nämlich der, dass man sicherlich in so eine Überlegung vor einem Spiel nicht nur im hohen Maße, aber eben nicht nur den Gegner und seinen Fußball als solches einbeziehen sollte, sondern auch die Tatsache, dass man in einem möglichen Relegationshinspiel auswärts antritt. Und auch da ich mir vorstellen kann, dass die Wirkung auf eine Mannschaft in dem einen oder anderen Stadion, wenn der Bundesligist erst einmal in Führung ist, noch drückender ist, sodass man das vielleicht eher vermeiden möchte, als man das in einem anderen Stadion tut. Ich will sagen, das sind ganz, ganz viele Parameter, die da mit reinspielen. Ich kann dir aber keine Antwort darauf geben, jetzt zu sagen, wenn wir Walterball spielen, dann wäre mir das lieber in der Relegation, oder wenn wir eher den defensiven Ansatz wählen. Das glaube ich nicht, dass sich das so beantworten lässt.
Ich bin da bei euch, das kommt auf den Gegner an, aber ich bin eigentlich Fan davon, in der Relegation, gerade auswärts beim Bundesligisten, es nicht ganz so offensiv anzugehen.
Dann aber ist meine Frage, und das ist, sie brauchen wir nicht beantworten, aber ist mal nur so in den Raum gestellt, sind wir dann bei uns selber geblieben?
Boah, das ist mir scheißegal, ob wir in der Relegation bei uns selber bleiben.
Okay, ja, wir wollen.
Ich will, dass wir nicht in der zweiten Liga bleiben. Das ist das Wichtige in der Relegation.
Okay. Wir lügen uns jetzt noch nicht in die Tasche und werden über die Relegation zum gegebenen Zeitpunkt sprechen, wenn wir es denn müssen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Fürth, denn ich würde gerne noch einen letzten Punkt mit euch besprechen. Denn es war das letzte reguläre Heimspiel in der laufenden Saison. Und wir müssen, glaube ich, schon über die Stimmung und die Emotionen der Fans sprechen. Also es ist noch nicht vorbei und vielleicht passt es deswegen unabhängig vom Saisonergebnis an der Stelle ganz gut, über einen Zuschauerschnitt von knapp 54.000 Menschen bei den Heimspielen zu sprechen, ausverkauften Auswärtsblöcken in den Stadien der Gegner und eine Stimmung in den letzten Minuten gegen Fürth, wo ich minutenlang einfach Gänsehaut hatte. Ey, da stellt sich doch die Frage, was ist eigentlich auch im fünften Jahr Liga 2 hier los beim HSV und seinen Fans? Das ist doch eigentlich kaum zu beschreiben, wenn man überlegt, wo wir auch herkommen.
Boah, ich glaube, wenn man das erläutern wollen würde, könnten wir eine ganze Extra-Folge dafür aufnehmen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Es ist die Mischung aus dem attraktiven Fußball von Walter. Es ist eine Mischung davon, dass solche Spieler wie Glatzel, die ja eine Klasse haben, unumwunden, wie Reis da sind, dass du doch junge Talente wie Suhon oder auch David hast oder Daniel Heuer Fernandes, der teilweise zum Prime Oliver Kahn wird im Tor. Also, ich glaube, das sind viele Faktoren, die zusammenspielen. Natürlich auch, dass Hamburg, der HSV, ist einfach eine Fußballstadt. Und der HSV hat sich auch irgendwie, glaube ich, marketingtechnisch gut in den letzten Jahren irgendwie positioniert und ist wieder auch attraktiv, auch für junge Menschen geworden. Ich glaube, der Nachwuchs ist echt beim HSV echt stark. Das sieht man auch an der Anzahl, sage ich mal, der Bucketheads. Die sind ja sehr on vogue, die sieht man ja sehr groß im Stadion, das ist ja auch eher, sag ich mal, Kleidung der jüngeren Leute, nicht mehr so meine Altersklasse tatsächlich, aber ich glaube insgesamt, das ist so, ja, es ist eine Mischung aus allem, aber es ist, am Ende ist es, glaube ich, auch wenn ich ihn jetzt in letzter Folge oft kritisiert habe, auch eine Leistung von Walter und dessen, dass wir einfach, dass wir attraktiven Fußball spielen tatsächlich, glaube ich, es ist auch ein Grund.
Total richtig. Und dazu kommt nach meinem Empfinden oder in meiner Wahrnehmung auch, dass zum ersten Mal seit, ich hätte jetzt fast Menschengedenken gesagt, aber zum ersten Mal zumindest in den letzten 20 Jahren tatsächlich eine Vereinsidentität, ein Wertekanon, nicht auf Hochglanz-PowerPoint-Slides von hochbezahlten Unternehmensberatern erstellt wird und den Mitgliedern vorgestellt wird, ohne das Ganze dann mit Leben zu füllen, sondern es ist der umgekehrte Weg, der passiert. Und da sind tatsächlich in den letzten Jahren, seit dem Bundesliga-Abstieg, einige Mosaiksteine passiert, die uns vielleicht in dem Moment, in dem sie passiert sind, gar nicht als so extrem wertvoll für die weitere Entwicklung des Vereins gewahr waren. Aber da denke ich jetzt einfach spontan dran, an die ganze Causa Bakary Jatta, wie damals Dieter Hecking sich als Fels in der Brandung hingestellt hat und dieser Verein eine Haltung angenommen hat nach außen, unumstößlich, und eben nicht ein Fähnlein im Wind war oder sich zum sozusagen Spielball von äußeren Interessen hat machen lassen, sondern da ist der HSV standhaft gewesen, und zwar in einer Position, mit der ich mich wahnsinnig gut identifizieren kann. Und nicht nur ich, sondern das können wahrscheinlich auch ganz, ganz viele andere Menschen. Und daraus hat sich sukzessive ein immer größeres Fundament, ein Wertefundament entwickelt über Jonas Bolt. Das Ganze zieht sich dann weiter, bis Tim Walter dazu kam, der tatsächlich dann die sportliche Ausrichtung mit determiniert hat. Und das Ganze baut sich dann am Ende wie so eine Pyramide auf. Es werden nicht teure Spieler von irgendwoher geholt, die ihren letzten Vertrag unterschreiben, sondern wir entwickeln plötzlich Spieler. Das sind alles kleine Puzzleteile, die im großen Ganzen dann aber dazu führen, dass die Kinder auf den Schulhöfen wieder HSV-Trikots tragen wollen, dass es Spaß macht, hier die Spiele im Stadion zu sehen, dass es Spaß macht, die Spiele am Fernsehen zu sehen, und dass dieser Verein Werte vorlebt und sie nicht sich irgendwo marketingtechnisch auf die Homepage schreibt, sondern sie lebt. Und all das zusammen führt dann einfach dazu, dass es der HSV wieder Spaß macht.
Ich glaube, Lars, du hast da, Lasse auch, Nando auch, also ihr habt da vieles, was eigentlich zusammenkommt, es passt momentan. Bis auf vielleicht der einen Tabellenplatz, den wir gerne höher würden. Weil wenn der HSV in der zweiten Liga, im fünften Jahr, zweite Liga, einen Zuschauerschnitt von 54.000 hat, der attraktiven Fußball spielt, der junge Spieler die Chance gibt, der eine Mannschaft ausbaut, der aufbaut, der Werte verkörpert, der momentan, wann haben wir zuletzt einen Spieler über 30 geholt? Ich kann es mir nicht mehr erinnern, das ist lange her. Also wir bauen da Spieler auf, wir bauen da ein Gerüst auf, und das steht momentan. Da sind viele Mosaikteile, wie du gesagt hast, Lars, hört auch eine Kulturinstitution wie ein Horst Rubesch dabei dazu. Das ist ein einfach, da sind so viele Sachen, die funktionieren. Ich glaube, Walter, Bolt und Rubesch haben es auch persönlich miteinander sehr gut, und ich glaube, das merkt die Mannschaft. Das merkt dann der Staff, und dann entwickelt sich da was Gutes. Und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr mit einem positiven Ende ausgeht, denn sonst könnte ich mir Sorgen machen, wie Uwe Seeler sagte.
Ich merke das tatsächlich in meinem Alltag, dass ich vor 5, 6, 7 Jahren, ich will jetzt nicht sagen, belächelt oder ausgelacht wurde dafür oder in Erklärungsnöte kam, was macht der HSV denn da und was macht der HSV denn da? Und das waren häufig außersportliche Themen. Und wenn ich jetzt ins Büro komme und da sind Leute, die es vielleicht mit dem HSV nicht so gerne haben, dann reden wir über sportliche Verfehlungen. Dann reden wir darüber, was auf dem Platz nicht funktioniert hat. Aber diese vielen, vielen, vielen Dinge, für die man sich gerne dann auch, das sage ich ganz offen hier, als HSV mal fremd geschämt hat für seinen eigenen Verein, die sehe ich gegenwärtig nicht mehr, und das ist ein Riesengewinn.
Da habe ich auch noch eine Sache zu. Wir wollen uns ja auch nicht zu doll selbst in die Tasche loben, sage ich mal. Aber was mir als HSV-Fan auch auffällt, ob es auf Social Media ist oder ob es in der Firma ist oder im privaten Umfeld, wie du es gesagt hast, früher wurde man belächelt und dann hieß es, der HSV verkackt es doch sowieso wieder. Wir wollen euch nicht in der Bundesliga haben. Ihr habt uns jahrelang betrogen mit eurer Uhr und ihr nervt. Der große, von vielen Leuten höre ich jetzt, ja, ihr müsst langsam mal wieder aufsteigen. Wir brauchen den HSV wieder in der Bundesliga. Oder Leute sagen einem, ja, dieses Jahr müsst ihr es aber auch schaffen. Und Leute, die eigentlich gar nichts mit dem HSV zu tun haben und auch eher negativ dem HSV gegenüber eingestellt sind, alle gönnen es dem HSV und möchten den HSV wieder in der Bundesliga haben, weil die Leute auch wohl langsam merken, ich will da jetzt irgendwie keine Wertung gegenüber anderen Vereinen damit anstellen und Traditionsvereinen oder nicht oder sonst so ein Blabla. Aber die Leute merken wohl, dass der HSV doch wohl noch gar nicht so kacke ist und doch eine Bereicherung für die Bundesliga wäre.
Absolut. Und ich denke, das zeigt sich eben auch in dem ganzen Support der Fans. Also genau das, was ihr beschreibt, ist es wahrscheinlich. Und ich glaube, wir können dann neben diesem schönen kleinen emotionalen Ausritt auch nochmal unsere Analyse zusammenfassen des Spiels in wenigen Worten. Und ich glaube, da können wir als Quintessenz die Worte von unserem Kapitän Sebastian Schonlau zitieren, der nämlich ins gleiche Horn stößt wie du, Lasse. Wir waren einverstanden damit, hat er gesagt, dass wir den Ball mal nicht haben. und gleichzeitig auf Kontermöglichkeiten warteten und effizient reagieren wollten. Und auch Tim Walter hat dann gesagt, das Spiel war sehr reif, das Team hat sehr, sehr gut verteidigt, bis auf das Tor, was unser eigenes Verschulden hat, eben nichts zugelassen. Also auch da innerhalb der Mannschaft, die Marschroute wurde akzeptiert und gut umgesetzt. Und dann können wir eigentlich nur noch eins machen, schauen, wer bei so einer abweichenden Marschroute vom Walterball der Man of the Match wurde.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt linke Position zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Ja, ich glaube, Felix Magath musste es auch für die Dokumentation der von vor 40 Jahren, dem großen Triumph, das ein oder andere Mal nochmal erläutern. Da läuft ja gerade auch ein Podcast vom NDR, den ihr euch geben könnt, wenn man diesen Einspieler hört. Ist das einfach eine schöne Erinnerung an den 25. Mai 1983. So, jetzt aber vielleicht nicht ganz zu so großen Helden wie Felix Magath, aber trotzdem zu einem Helden dieses Spiels. In einem defensiven Spiel bin ich sehr gespannt. Lasse, wem gehört diesmal dein Herz?
Den Podcast habe ich, by the way, schon heute durchgesuchtet im Homeoffice nebenbei. Top, top, top. Hat Lars Pegolo richtig was Schönes gezaubert. Ringt echt Spaß, das zu hören. Auch wenn ich da noch nicht mal geboren war, tatsächlich. Ja, kommen wir zum Man of the Match. Wir haben gesagt, Abwehr war gut, defensiv gestanden. Dann muss ich natürlich auch einen Abwehrspieler nehmen. Und das ist Jonas David, der wirklich langsam, ich will nicht sagen in Vuskovic-Form kommt, aber der hat einen richtigen Sprung gemacht, muss man ehrlich sagen. Der steht defensiv so stabil, sichere Pässe hinten raus, zweikampfstark ohne Ende, also richtig gut.
Ja, stark. Bei mir waren es wieder drei Spieler in der Auswahl, die ich letzte Woche schon auf dem Zettel hatte, aber hinter Bakary Atta im Ranking auf Platz 2 gemeinsam gelandet sind. Also ich musste mich entscheiden zwischen Sonny Kittel, Jonas David und Robert Glatzel. Das waren für mich die drei entscheidenden Spieler auf dem Platz. Und der Beste für mich und deswegen mein Man of the Match ist Robert Glatzel. Bobby hat zwar kein Tor geschossen, aber was der mittlerweile durch geschicktes Positionsspiel, starkes Tempodribbling, wie der die Abwehrreihen wirklich vor Probleme stellt und das für einen Mittelstürmer mit seiner Größe, diese Technik und dieses Tempo zu haben, absolut beeindruckend. Ein Schlüssel im Umschaltspiel gegen Fürth. Deswegen mein Man of the Match, Robert Glatzel.
Für mich gab es ja auch ein paar Spieler, die ich mehr oder weniger hervorheben möchte. Also Kittel, Glatzel und für mich dann auch mein Man of the Match, der die Defensive aus meiner Sicht sehr gut zusammengehalten hat, auch für die notwendige Disziplin gesorgt hat. Also für mich war unser bester Mann, unser Captain Sebastian Schonlau.
Für mich hat es mich zum ersten Mal wahnsinnig gefreut, wie mein Man of the Match der Vorwoche, Miro Muheim, auch diese Woche gezeigt hat, was der beste Miro Muheim ist. Und das habe ich letzte Woche gesagt, wir brauchen den besten Miro Muheim, den wir haben können im Saisonendspurt. Und das war zumindest sehr nah dran an dem besten Miro Muheim, zumindest den ich gesehen habe, seitdem er beim HSV spielt, hat mir sehr gut gefallen. Und er war derjenige, der mit dem Geniestreich so ein bisschen den Dosenöffner gemacht hat und das Spiel in die richtigen Bahnen gelenkt hat aus Sicht des HSV. Es gab aber für mich mit Bobby Glatzel auf dem Platz einen Spieler, der nochmal, was die Wichtigkeit für die Mannschaft, die Vielseitigkeit seines Spiels tatsächlich sich abgehoben hat nach oben. Wie er Angriffe initiiert, sie dann selber weiter fördert und sei es dadurch, dass er einen cleveren Laufweg macht und zwei Gegenspieler vom Ball wegzieht und damit Räume öffnet. Es ist eben nicht der klassische, ich stehe in der Box, habe im Spiel zwei Ballkontakte und wenn einer drin ist, ist es ein gutes Spiel, Stürmer, sondern das ist viel mehr. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen, jetzt endlich nach langem auch mal wieder aus der Stadionperspektive und aber dann auch im Real Life mein Man of the Match, ganz klar Robert Glatzel.
Dann haben wir zweimal Glatzel, einmal Schonlau und einmal David, also den Stürmer und die beiden Innenverteidiger und unsere Hörerschaft hat noch zwei weitere mit auf das Treppchen gehoben. Sonny Kittel auf Platz 3, Miro Muheim auf Platz 2, ist mir gerade eine ganz besondere Freude. Und auf Platz 1 mit weitem Vorsprung der Stürmer, der nicht getroffen hat, aber der momentan ein mega wichtiger Baustein im Angriff ist. Robert Glatzel ist der Man of the Match des 33. Spieltages. Bevor wir jetzt über das letzte Saisonspiel sprechen, wollen wir noch schnell zwei Themen in Erinnerung rufen, welche bei uns nach der Saison anstehen. Zum einen freuen wir uns auf die Rückrundenbewertung mit dem oder der Gewinnerin in unserem Tippspiel. Dazu haben wir heute in unserer Kicktipp-Runde einen Beitrag geschrieben und freuen uns auf positive Rückmeldungen dazu. Schaut einfach mal alle, die da teilgenommen haben, rein. Vor allen Dingen die, die natürlich auf den ersten, auf den vorderen Plätzen stehen. Und das Schönste zum Schluss, bevor wir nach Sandhausen fahren. Unsere Rückrundenspende wird bald fällig. Nach dem 34. Spieltag werden wir euch, wie in den letzten drei Malen zuvor, den vom HSV erspielten Betrag nennen und um eure Mitspende bitten. Aktuell bringen uns die 29 Punkte und 40 geschossenen Tore 18,90 Euro. Es steht aber eben noch ein Spiel aus. Und wie immer ist der erspielte Betrag nur ein Richtwert. Wir freuen uns über jeden Spendenbeitrag für unsere vier Organisationen, die da wären. Die Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Multipler Sklerose in Dänemark, der Sea-Watch e.V., La Luce del Est Deutschland e.V. zur Unterstützung von Projekten für hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine und Albanien und der Erlenbusch, ein Ort, an dem schwerstbehinderte Kinder Betreuung und Fürsorge erhalten. Wir freuen uns sehr auf euren Support, der schon in den letzten drei Spendenrunden überwältigend war. Vielen Dank. Wir lesen uns dazu und hören uns nach dem 34. Spieltag. Und jetzt gehen wir rein in den letzten Spieltag. Alle spielen gleichzeitig und unser HSV ist zu Gast in Sandhausen. Im Winter wurde alles versucht, um der Saison noch eine positive Wendung zu geben. So fleißig hat man Sandhausen eher selten auf dem Transfermarkt erlebt. Es hat aber eben nicht gereicht, das steht halt schon fest. Als Absteiger wird Sandhausen in die dritte Liga rutschen. Wir schauen dennoch wie gewohnt auf die aktuelle Lage bei den Sandhäusern und starten mit den Personalien.
Man hat auf Zugangsseite drei Spieler per Laie geholt. Das ist einmal Raphael Framberger vom FC Augsburg, der Rechtsverteidiger. Dann Kerim Çalhanoğlu. Ich glaube, es ist der Cousin von Hakan Çalhanoğlu. Der ist per Laie von Schalke gekommen. Marcel Melem ist von Paderborn gekommen, auch per Laie, der zentrale Mittelfeldspieler. Außerdem hat man noch Frank Iwina geholt von Hannover 2, der Linksaußen. Hamad Al-Gadoui hat man von Paphos FC geholt aus Zypern, der 32-jährige Mittelstürmer. Und dann hat man noch Timo Königsmann geholt, der Torwart war vereinslos, hat aber bis jetzt auch noch keine Minute gespielt. Auf Abgangsseite hat man Tom Tribol. Irgendwie habe ich das Gefühl, den erwähne ich jedes Mal, wenn wir über Sandhausen sprechen. Oder irgendwelche anderen unteren zweite Bundesliga-Vereine. Das ist irgend so ein Name, der mich dauerhaft begleitet. Und dann haben wir noch Cebio Suku, der ist in die Türkei gegangen. Wenn man jetzt guckt, wer gegen uns ausfällt, haben wir da einmal Alexander Esswein, der ist gelb gesperrt. Erik Zenger ist ebenfalls gelb gesperrt. Und Ahmet Kutucu, der Mittelstürmer, ist ebenfalls gelb gesperrt. Diese drei Spieler fallen gegen uns aus. Dennis Diekmeyer hat eine unbekannte Verletzung. Da ist man so nicht hundertprozentig sicher. Ist der fit, ist der nicht? Er selbst sagt ja, er ist ready und will alles geben. Aber da werden wir sehen, was denn da am Ende auch bei rauskommt. Ne? Und wenn man sich jetzt den Kader so in der großen und Ganzen anguckt, dann haben wir auf dem Scoreboard zum Beispiel Christian Kinzombi mit 6 Toren, den Linksaußen. Auf dem zweiten Platz der Torschützenliste steht lustigerweise noch David Kinzombi mit 6 Toren, obwohl David Kinzombi in den letzten 6 Spielen 2-mal im Kader war und von diesen 2-mal im Kader hat er 9 Spielminuten bekommen. Also der ist komplett außen vor. Ich weiß, wahrscheinlich Disziplinarmaßnahmen, weil von Verletzungen sind nichts bekannt. Also der ist so gut wie raus, sage ich mal. Ja, dann der genannte Alexander Esser mit 4 Toren ist verletzt, gelb gesperrt. Yannick Bachmann im zentralen Mittelfeld hat 3 Tore erzielt. Auch ein ganz interessanter Spieler. Und dann der eben genannte Frank Iwina, der Neuzugang, auch mit 3 Toren. Der einzige Spieler, den man dann noch nennen könnte in der Offensive, ist der Linksverteidiger Chima Okoroji mit 4 Vorlagen. Ja, und ansonsten notenbester Spieler ist tatsächlich der Torwart Patrick Drewes mit einer Kickernote von 2,88. Und ja, ein anderer Spieler, den man auch nicht missachten darf, sag ich mal, ist der erfahrene Innenverteidiger Dario Dumic. Den finde ich auch noch ganz okay. Aber ansonsten ist das jetzt ehrlicherweise kein Kader, vor dem man Angst haben muss. Und ohne jetzt zu gemein sein zu wollen, das ist schon ein verdienter Absteiger, wenn man sich diese Spieler so anguckt, die dort spielen.
Ja, liest sich alles so ein bisschen wie letzte Woche gegen Regensburg. Ne? Offensiv einfach kein überragender Spieler, der wirklich mal was aufs Scoreboard bringt. Und dazu dann noch gleich zwei gelb gesperrte Stürmer. Ist nicht ganz so einfach. Ebenso wenig einfach war es dann auch für die Trainer in dieser Saison, denn da sitzt bereits der Dritte. Nach Alois Schwarz und Thomas Oral versucht es Sandhausen mit Gerhard Kleppinger erneut als Interimscoach. Ein alter Hase, der ist seit 1994 im Trainergeschäft, konnte den Abstieg nicht verhindern, aber wir schauen trotzdem mal drauf, Bürger. Was bietet Kleppinger an? Guten alten, traditionellen Arbeiterfußball?
Wenn das guter alten Arbeiterfußball sein soll, dann hätte man aus meiner Sicht gegen Heidenheim vielleicht besser performt. Wenn man anguckt, wenn man bedenkt, dass Sandhausen gegen Heidenheim die allerletzte Patrone für die Hoffnung für einen Klassenerhalt hatte, da kommt man in der zweiten Halbzeit auf 0,01 XG, heißt man hat nichts auf die Kette bekommen offensiv und das spiegelt sich auch durch die ganze Saison wieder in den unterliegenden Parametern. Also die drittmeisten XG zugelassen, die zweitmeisten Tore kassiert, also viele Schüsse aufs Tor zugelassen, da sind so viele Sachen und das ist jetzt unabhängig vom Trainer, der ja auch mehr oder weniger eine hoffnungslose Situation übernommen hat, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwie noch eine Trotzreaktion kommt von Sandhausen, denn das war gegen Heidenheim sehr wenig.
Ja, das muss man in der Deutlichkeit vielleicht auch einfach mal sagen. Im Hinspiel war es vielleicht vom Ergebnis her nicht ganz so, das gewann man mit 4-2, musste auch zweimal den Ausgleich hinnehmen und es war das Spiel, wo Mario Vuskovic kurzfristig aus privaten Gründen fehlte, so erstmal das offizielle Statement, also eher einer der Tage beim HSV, die man gerne aus der Historie streichen möchte. Aber trotz der Gegentore, Lars, das war ein ziemlich einseitiges Spiel.
Total. Ich meine, dass ich tatsächlich die Vuskovic-Meldung so sukzessive, sogar noch im Laufe des Spiels, es anfing so ein bisschen erstmal als Gerüchte, was könnte das denn sein und sowas mitbekommen habe, dass da tatsächlich nicht irgendein persönlicher familiärer Grund vorliegt, was man ja irgendwie mal als erstes dann annimmt, sondern dass es da tatsächlich um ein potenzielles Dopingvergehen geht. Das ist natürlich das, was maßgeblich liegen bleibt oder im Hinterkopf bleibt, wenn man an das Spiel denkt. Ansonsten, ja, das war, ja, wie man will man es jetzt sehen? Wir wollen den Walterball sehen. Das war ganz viel Spektakel. Das war dann, wenn wir über zwei Gegentore reden in so einem Spiel, zu viel Spektakel, ja. Aber das war komplett ein Spiel, was wir hochverdient und auch ungefährdet, sorry, zweimaliger Ausgleich, völlig egal, gewonnen haben. Insofern, das ist sicherlich auch ein Teil dessen, warum Woche für Woche für Woche über 50.000 Leute ins Stadion gehen, weil es gibt halt Spektakel. Und diese Form von Spektakel, die nehme ich mit Kusshand. Das war nämlich kein, oh Gott, wir müssen, Lasse, du sagst es mal, wir müssen den Gegner outscoren. Spektakel, sondern da waren zwei Gegentore da, aber es war völlig klar, dass wir mehr Tore schießen als der Gegner. Das war Walterball at its best, wenn du so willst, mit zu vielen Gegentoren, ja. Bobby Glatzel in absoluter Topform, nicht nur als Vorbereiter und im Spiel gegen den Ball, wie wir ihn jetzt gelobt haben, zur vergangenen Woche, sondern eben auch als zweimaliger Torschütze und ja, wäre da nicht der gewaltige Mario Vuskovic-Schatten über diesem Spiel, wäre das einfach ein wunderbarer Fußballnachmittag gewesen.
So kann man das gut zusammenfassen aus dem Hinspiel. Und die einzige Frage zu Sandhausen ist natürlich, was ändert sich jetzt nach dem feststehenden Abstieg in den Köpfen der Spieler? Sie sind das schlechteste Rückrundenteam. 12 Punkte, 14-33 Tore. Zu Hause geht auch eigentlich nicht viel. Ist die einzige Gefahr die Befreiung in den Köpfen der Spieler aufgrund der Klarheit des Saisonergebnisses?
Das wäre die einzige Chance, wie sie dem HSV gefährlich werden können. Aber ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber da fehlt so, glaube ich, auch die Klasse zu. Ich glaube, selbst die abfallende Last des jetzt feststehenden Abstiegs wird die Mannschaft nicht so beflügeln, dass sie plötzlich so eine Klasse haben, den HSV zu schlagen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, diese Worte fallen mir nicht total auf die Füße, aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie den Stein des Weisen, die diese Mannschaft plötzlich findet, um den HSV zu besiegen, nur weil sie jetzt wissen, dass sie nächstes Jahr dritte Liga spielen.
Ich wäre nervös, wenn ich wüsste, dass Sandhausen mit allem und unglücklich gegen Heidenheim verloren haben, aber so kommt das so kam es nicht rüber. Es war vielleicht im Endeffekt sogar ein schmeichelhafter, dass es nur 1-0 für Heidenheim ausging. Also ich sehe da auch nur, dass diese Befreitheit vielleicht was auslösen kann. Aber ehrlich gesagt, man weiß nicht richtig, was ist mit David Kinzombi, was ist mit Dennis Diekmar. Es scheint auch irgendwie intern im Kader vielleicht nicht so zu stimmen, dass dieser Zusammenhalt da ist, dass jeder Spieler jetzt sagt, so im letzten Spiel lassen wir uns nicht abschießen. Wir gehen jetzt da gemeinsam durchs Feuer und stellen den großen HSV ein Bein. Nein, tut mir leid. Wir müssen da mit unserer Motivation halt noch alles, unsere eigenen Hausaufgaben zu machen und hoffen, dass Regensburg vielleicht befreit aufspielt und sagt, so, wir stellen jetzt Heidenheim ein Bein oder irgendwie oder sowas. Aber für den Sandhausen-Sieg fehlt mir die Fantasie.
Mir fehlt auch die Fantasie, dass Sandhausen gegen uns eine realistische Chance hat, an einem normalen Tag so ein Fußballspiel offen zu gestalten und zu gewinnen. Aber jetzt zeigt der Blick auf die Tabelle, dass Sandhausen 3 Punkte hinter Regensburg steht auf dem letzten Tabellenplatz und ein um 4 Tore schlechteres Torverhältnis hat. Und die Frage, abgestiegen sind sie beide, Regensburg und Sandhausen. Es gibt so ein kleines Hintertürchen, dass der Platz 17 am Ende des Tages mehr wert sein könnte als der Platz 18. Und das für den Fall, dass Hertha BSC tatsächlich die Lizenz nicht bekommt. Dann wäre es nämlich so, dass wenn ich das richtig verstanden habe, für den Fall, dass der Zweitliga-Vertreter in der Zweitliga-Drittliga-Relegation die Klasse hält, dass dann eben auch der Tabellen-17. Der zweiten Liga in der zweiten Bundesliga bleibt und nicht absteigt. Und das ist natürlich alles hätte, wäre, wenn und wie wahrscheinlich das ist, möchte ich auch überhaupt nicht drüber spekulieren. So um absolut gar nichts geht es in meiner Welt für Sandhausen in diesem Spiel nicht. Das Gleiche gilt auch für Regensburg, was dann im Zweifel uns eher in die Karten spielt, als dass es negativ ist. Der große Unterschied zwischen Regensburg und Sandhausen ist aber für mich, Regensburg spielt zu Hause gegen Heidenheim, hat das letzte Heimspiel 1-5 verloren, hat eventuell jetzt eher noch einen Trainereffekt, als er das im Heimspiel gegen den HSV hatte und möglicherweise den Willen, die Saison vernünftig vor heimischem Publikum über die Bühne zu bringen. Sandhausen wird, wenn man all dem, was man so mitbekommen hat, Glauben schenken darf, ein Auswärtsspiel im eigenen Stadion haben. Und das, glaube ich, ist dann auch nochmal ein Punkt. Da wird es für Sandhausen nicht darum gehen, sich vor dem eigenen Publikum zu verabschieden, sondern es ist ein Auswärtsspiel, weil dort mehr HSV-Sympathisanten und Fans im Stadion sein werden als Sandhäuser. Und insofern, es kann ohnehin aus HSV-Sicht nur darum gehen, dieses Spiel zu gewinnen. Und die Konstellation ist für mich eher so, dass Regensburg Chancen hat, etwas zu reißen, als Sandhausen gegen uns.
Ja, auf den letzten Spieltag schauen wir gleich noch. Wir gucken ganz schnell noch auf die personelle Lage beim HSV. Reis ist gesperrt, Bakariata auch. Bei Reis finde ich sogar ganz gut. Wir hatten das vor dem Spiel gemeinsam bei Knappis mal besprochen. Die gelbe Karte für Reis, um die Sperre für die mögliche Relegation irgendwie abzufedern. Wenn dann jetzt, also das ist für mich okay. Jattas gelb-rote Karte erhebt mich massiv. Irgendwo muss man das aber jetzt kompensieren können. Für mich ist Sandhausen auch eine Mannschaft, wo ich kaum Hoffnung habe, dass sie uns, aber man muss natürlich immer eine Fußballmannschaft in der zweiten Bundesliga respektieren. Die haben eine gewisse Daseinsberechtigung im Profifußball. So ist es nicht. Es ist hier kein, da gehen wir nicht dran vorbei und nehmen einfach 3 Punkte und 4 Tore mit. Aber trotzdem, der HSV ist die Mannschaft, die erstmal gar nichts zu verlieren hat, sondern kann nur gewinnen. Und der HSV will gewinnen. Entscheidend ist für mich in diesem Spiel, der HSV muss in Führung gehen, solange es bei Heidenheim noch 0-0 steht, weil dann erhöhen wir den Druck. Und da muss es egal sein, dass Reis und Jatta fehlen. Da müssen eben Benes, Königsdörfer, Suhonen und wie sie alle heißen, einfach in die Bresche springen und am 34. Spieltag abliefern. Von daher, ich mache mir personell da trotz der beiden Ausfälle, wobei ich einen wirklich befürworte, mit Reis eigentlich keine Gedanken.
Ich auch nicht. Ich glaube, die Diskussion wird sein, spielt Ansi oder spielt Benes. Für Jatta kommt aus meiner Sicht nur Rainsy in Frage. Also, und das müssen wir auch personell auffangen können und auch zeigen können, dass wir den Anspruch haben, in die erste Liga aufzusteigen und dass wir hier gegen eine schon abgestiegene Mannschaft spielen.
Dann geht der Blick noch auf die restlichen Spiele, auf den 34. Spieltag und die Vorzeichen sind klar. Heidenheim braucht, sofern unser HSV gewinnt, einen Sieg, um direkt aufzusteigen. Für Regensburg, ja, die rechnerische Möglichkeit, 15 Tore aufzuholen, ich glaube, die können wir uns schenken. Aber da, wir haben es eben schon angesprochen, geht es eher um einen Abschied in Würde. Entsprechend geht es im Tabellenkeller nur um Platz 16 und da streiten sich Nürnberg, Bielefeld und Braunschweig. Und da ist ja eigentlich die spannende Frage, weil über HSV Heidenheim, da haben wir genug drüber gesprochen. Wen seht ihr auf Platz 16 nach Abpfiff des Spieltages?
Ja, ich leider tatsächlich Arminia Bielefeld. Zum einen, weil sie aus der Position kommen, Punkte aufholen zu müssen gegenüber Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock, nämlich 2. Und dann darüber hinaus ein sehr undankbares und sehr schweres Auswärtsspiel in Magdeburg spielen. Denn auch Magdeburg hat eine tolle Kulisse. Da ist immer Stimmung in der Bude und es ist das Saisonfinale. Die haben die Klasse gehalten als Aufsteiger against all odds. Und da wollen die am Ende nochmal abliefern. Die werden dieses Heimspiel nie im Leben abschenken gegen Arminia Bielefeld. Ich fürchte, dass die Trauben dann dort zu hoch hängen für die Arminia. Vielleicht ist ein Punkt drin, der reicht aber nicht. Ich fürchte, Arminia Bielefeld wird es treffen.
Ich sag mal so, der Club ist a Depp. Paderborn ist gut drauf. Paderborn gewinnt. Paderborn gewinnt und Bielefeld gewinnt in Magdeburg und dann wird der erste FC Nürnberg auf Platz 16 stehen.
Bin ich auch eher bei Lasse, so auch von der Hoffnung her, weil ich auf jeden Fall auch Bielefeld nicht in der Relegation sehe. Aber natürlich, ich glaube auch, dass es schwierig wird und dass Bielefeld es treffen wird, aber hoffen tue ich auf, dass Nürnberg auf den 16. Platz landet.
Wünschen würde ich mir auch ein anderes Szenario als das, was ich skizziert habe.
Mich hat im Abstiegskampf Bielefeld gegen Paderborn beeindruckt. Und obwohl ich im Rasenfunk vor dem 23. Spieltag gesagt habe, dass ich Bielefeld auf Platz 16 tippe, muss ich das heute ein bisschen revidieren. Ich habe mir Nürnberg gegen Rostock angeschaut und muss sagen, ein Sieg in Paderborn kann Nürnberg nicht holen. Nicht so, wie sie gespielt haben gegen Rostock. Das war grauenvoll. Die haben da den sicheren Klassenerhalt verspielt und das auf eine sehr enttäuschende Art und Weise. Bielefeld ein Sieg in Magdeburg eher als das, also Bielefeld holt einen Punkt auf jeden Fall mehr als Nürnberg. Und bei Braunschweig, puh, das war gegen Jan Regensburg auch gar nicht gut. Also tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass am Ende Nürnberg auf 16 landet und Bielefeld da noch rauskommt aus der Miserie der ganzen Saison. Aber es wird ganz schön heiß. Nur wir werden dafür eh keine Augen haben, weil wir nur auf ein Spiel schauen und nebenbei irgendwie die Ergebnis-App im Dauermodus auf dem PC, damals würde man sagen F5 spammen und gucken, was dann in Heidenheim passiert. Und ich denke, da sollten wir uns auch nicht in die eigene Tasche lügen. Der HSV hat am Sonntag nichts zu verlieren. Der dritte Platz ist fix. Der zweite ist unwahrscheinlich. Heidenheim hat Platz 2 zu verlieren. Der Druck wird da liegen. Wenn wir früh in Führung gehen, können wir ihn erhöhen. Und vielleicht geht ja noch was für Regensburg im letzten Spiel, dass sie sich in Würde verabschieden und dem HSV einen kleinen Gefallen tun und einen Punkt holen. Und dann werden wir darüber nächste Woche sprechen, denn für diese Woche war es das. Danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir hören uns dann nächste Woche nach dem 34. Spieltag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und
nur der HSV.